er sich gerade befindet. Und jetzt übertrage und übersetze dein Wort so, dass es eine Hilfe ist für jede einzelne Situation, für jedes einzelne Leben. Lass uns nicht unverändert sein. Lass uns immer mit dir vorangehen. Vielen Dank. Amen. Ja, schön, dass ich heute wieder mit euch zusammen sein kann. Das Wort weiter sagen kann. Ich habe gedacht, ich steige mit dem ein, was ich gerade beim Lobpreis erlebt habe. Man ist ja, ja, wenn man mal über 60 ist, denkt man, boah, da gibt es nichts Neues mehr im Leben. Ne? Da kommt nichts mehr dazu irgendwie, man muss nichts Neues mehr lernen. Und dann sitzt man im Lobpreis und ja, die meisten werden es wissen, meine Singstimme funktioniert ja gerade nicht. Wenn man so aber sein Leben lang Lobpreis gemacht hat mit Liedern, mit Singen, wie mache ich jetzt Musik und Lieder, wenn ich gar keine Singstimme habe, dann sitze ich da und denke, oh, was mache ich jetzt? Wie bete ich? Man sagt es ja leicht von vorne her, ja, Lobpreis ist viel mehr als nur Lieder singen. Echt jetzt? Dann sitzt du drin in deiner Reihe und denkst, okay, gut, jetzt musst du tatsächlich ganz neu lernen, und das mache ich schon so ein paar Wochen oder jetzt sind schon Monate, neu lernen, Gott anzubeten, ohne dass du deine Singstimme benutzt. Und ich fühle mit so mit denen, die nicht singen können und vielleicht das auch nicht mögen, sagen, okay, ja, ihr müsst das anders machen. Und ich möchte Mut machen, ja, zu sagen, okay, wenn du nicht singen kannst, nicht willst, was auch immer, versuche Gott anzubeten, lies die Texte mit, bring sie zu Gott und bete ihn an. Er ist würdig. Das haben wir heute auch gesungen. Er ist würdig. Ja, das Jahr ist ja noch nicht wirklich alt. Ne? Wir haben heute den 1. Februar. Es ist erst ein Monat vergangen. Es ist übrigens der kürzeste Monat des Jahres. Hat dieses Jahr nur 28 Tage. Das heißt, man muss sich ein bisschen beeilen, wenn man Dinge umsetzen will. Und da wage ich mal so die Frage, im kürzesten Monat des Jahres, wie geht's deinen Vorsätzen? Mit 2026. Immer noch dran? Oder vielleicht gar nicht damit angefangen? Also das kann ja eine richtig kluge Entscheidung sein für den Start in ein neues Jahr, zu sagen, nee, dies Jahr keine. Keine Vorsätze, habe noch ein paar vom letzten Jahr oder vielleicht habe ich auch gar keine. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Für alle die, die keine Vorsätze haben, ich habe was für euch. Was enorm wichtig werden könnte in diesem Jahr, habe ich heute mitgebracht. Das Bild in der Präsentation bringt es so ein bisschen zum Ausdruck. Das ist ein Kirchenfenster und es stellt eine ganz intime Beziehung dar oder Begegnung dar zwischen einem Menschen und dem Heiligen Geist. Eine Begegnung im Reden und Hören aufeinander. In der Regel hören wir ja darüber, wie wir als Nachfolger Jesu unsere geistlichen Ohren darauf einstellen können, um den Heiligen Geist zu hören. Und das ist auf jeden Fall die wichtigste Haltung, die wir als Nachfolger Jesu haben können, auf jeden Fall. Es gibt nichts Wichtigeres, als die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Nur auf diese Weise können wir die Impulse dafür empfangen, wie unser Leben im Sinn Gottes verlaufen kann. Heute geht es mir allerdings um die andere Richtung, dass der Heilige Geist auf unser Reden hört. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann gibt es da ganz bestimmte Worte, die der Heilige Geist sehr gerne von uns hört. Worte, mit denen wir ihm eine Freude bereiten, wenn wir sie als Menschen zu ihm sagen. Ich möchte heute ein paar von diesen Worten verraten, die der Heilige Geist gerne hört, dann, wenn er sie von uns hört. Wir machen ja im Laufe eines Tages viele Worte, ganz viele Worte. Und wir beten auch zu Gott und wir singen, aber sprechen wir auch dabei auch die Worte aus, die der Heilige Geist gerne von uns hören möchte? Also nicht diese einstudierten Worte, nicht diese polierten, diese perfekten, diese schönen christlichen Phrasen. Ich spreche von kraftvollen Worten. Worte, die vielleicht den Himmel erschüttern könnten. Worte, die vielleicht Ketten brechen könnten. die Türen öffnen könnten oder einfach nur schlicht und einfach eine Seele mit in Einklang mit Gott bringen können. Ich glaube, der Heilige Geist ist nicht wirklich beeindruckt davon, wie fromm wir daherreden, sondern er ist bewegt davon, wie ergeben wir ihm sind. Wie ernst wir es mit unseren Worten meinen, dann nämlich, weil auch Taten drauf folgen. Und da gibt es 7 Worte, auf die der Heilige Geist achtet. Natürlich gibt es noch viel mehr, klar. Aber in meiner Vorbereitung sind mir diese Worte begegnet, die meines Erachtens ein Leben total verändern könnten. Manche Christen sagen diese Worte nie. Manche haben vielleicht auch Angst davor. Manche wissen gar nicht, dass man solche Worte dem Heiligen Geist sagen könnte. Und manche sind es vielleicht einfach gewohnt, ihr Leben so auf Autopilot einzustellen. Sie haben vergessen, wie Intimität mit dem Geist überhaupt klingt. Ich hoffe, das wird sich heute ein bisschen ändern. Wir werden die 7 Worte entdecken, die der Heilige Geist liebt. Und ich glaube, wenn du sie dir angewöhnst, sie ihm zu sagen, dann wird es dein Leben verändern. Das glaube ich. Ich denke, dann wirst du nicht mehr mit so einem beiläufigen Christsein zufrieden sein. Du wirst in Kraft und Leidenschaft leben wollen. Denn wenn der Heilige Geist diese Worte hört, ich bin davon überzeugt, dann bewegt es sich. Also machen wir uns bereit. Es geht nicht nur um Worte, verspreche ich euch. Es geht um eine neue Art der Beziehung zum Heiligen Geist. Fangen wir mit dem ersten Wort an. Das ist gar nicht tiefgründig. Aber es ist eines, ich sag mal, eines der gefährlichsten Worte, die du dem Heiligen Geist sagen kannst. Das Wörtchen ja. Es ist das Tor zu Macht und Einfluss des Heiligen Geistes in dein Leben. Der Heilige Geist wartet nicht auf unsere Vollkommenheit, nicht auf unsere Perfektion, aber er wartet auf unsere Erlaubnis. Und diese Erlaubnis erfordert nur ein ganz einfaches Wort. Ja. Bevor Macht und Einfluss beginnen können, braucht es Erlaubnis. Bevor Gott sich bewegen kann, muss sich ein williges Herz in Bewegung setzen. Das Problem bei vielen Christen ist, dass sie schon was sehen wollen, bevor sie Ja sagen. Dass sie Klarheit wollen, bevor sie Gehorsam nachfolgen. Aber so funktioniert die Beziehung mit dem Heiligen Geist nicht. Der Heilige Geist wirkt in denen, die sagen, ich muss es nicht verstehen. Ich will dir dennoch gehorsam sein. Ich sage Ja. Das sagte zum Beispiel Maria, als der Engel ihr gesagt hat, sie würde den Messias auf die Welt bringen. Dann hat sie jetzt nichts gesagt, also wie sieht's aus mit so einem 5-Jahres-Plan vielleicht, damit ich das mir da so besser einordnen kann und so. Also ihr Verwandter, der Zacharias, hat ja so was Ähnliches versucht, ne? Und dann konnte mal eine Zeit lang nichts mehr sagen, weil der Engel war da nicht so zufrieden. Sie hat einfach zu dem Engel gesagt, mir geschehe, wie du sagst. Mit anderen Worten, sie sagte einfach, ja. Und dieses eine Wort hat das größte Wunder des Himmels auf die Erde katapultiert. Jesus Christus. Der Prophet Jesaja sagte, als er damals berufen wurde, hier bin ich, sende mich. Also, wenn man das so liest in Jesaja 6, dann hat man so nicht den Eindruck, dass der sich bereit gefühlt hat. Der Jesaja. Er hat sich nicht vorher mit seinen Unsicherheiten auseinandergesetzt. Er hat einfach Ja gesagt. Ja. Und dann hat er seinen prophetischen Auftrag angetreten. War übrigens ein spannender Auftrag, weil ich das schon mal gelesen habe. Also für mich richtig genial. Gott sagt zu ihm, geh zu ihnen und sie hören dir nicht zu. Das ist für einen Propheten ganz genial, ne? Sie werden dir nicht glauben und so. Also war ganz spannend und er hat Ja gesagt. Einfach ja. Wann hast du das letzte Mal ohne zu zögern ja gesagt? Ja, ohne vollständigen Plan, ohne Garantien ja zu Gott gesagt? Ich glaube, der Heilige Geist sucht keine Talente. Sieht man ja so bei uns in Deutschland. Deutschland sucht den Superstar und was weiß ich, was es da alles gibt. Ja, man wird immer Talente gesucht. Gott sucht keine Talente. Gott sucht Verfügbarkeit. Und dann schenkt er die Talente, die nötig sind, um das zu tun, was zu tun ist. Er sucht jemanden, der sagt, ja, ich gehe. Ja, ich gehorche. Auch wenn es schwer ist. Denn bei diesem Ja, da geht es ja nicht um Einvernehmlichkeit, es geht schon um so eine Art Kapitulation. Es sagt, Heiliger Geist, ich möchte dir nicht mehr widerstehen. Und lasst mich euch sagen, wenn du zum Heiligen Geist Ja sagst, dann sagst du Nein zur Kontrolle. Nein zu einem Leben, das für die Welt Sinn gibt, aber in der Ewigkeit keinen Sinn hat. Vielleicht sagen es deshalb die meisten nie. Aber wenn du es tust, wenn du mit ganzem Herzen Ja sagst, dann wirst du erleben, wie der Heilige Geist sich bewegt in einer Weise, wie du dir es vielleicht gar nicht vorstellen konntest. Ja, der Feind wird gegen dich aufstehen. Das ist meine Erfahrung. Ziemlich heftig sogar. Aber es werden sich auch Türen öffnen. Es werden Ketten brechen. Und Gaben werden sich zeigen, von denen du gar nicht wusstest, dass du sie hast. Nicht, weil ich es heute Morgen hier sage, so nach dem Motto, der Hans-Werner hat es gesagt, dann muss das stimmen. Nein, sondern weil es in der Heiligen Schrift so steht und weil der Heilige Geist auf jedes Gefäß reagiert, das bereit ist, sich füllen zu lassen. Also hier die Frage, was ist dein Ja, das du zurückgehalten hast? Vielleicht eine schlechte Beziehung, von der Gott dir gesagt hat, du solltest dich davon lösen. Ist es ein Gespräch, vor dem du vielleicht Angst hast? Ist es so die geheime Sünde, auf die du nicht verzichten möchtest? Der Heilige Geist wartet. Wie gesagt, nicht auf Perfektion. Er wartet nicht auf deine Stärke, sondern einfach nur auf dein Ja. Also, flüstere es. Schrei es. Sag es, bevor du dich bereit fühlst. Sag es, auch wenn die Knie vielleicht zittern. Sag es, als hinge alles davon ab. Ja, Heiliger Geist, was immer du willst, ich folge dir. Das zweite Wort in unserem Reigen ist helfen. Oder anders gesagt, Heiliger Geist, hilf mir zu tun, was du von mir möchtest. Seien wir ehrlich, jeder Mensch mag es, wenn er stark ist. Er mag es, wenn es so aussieht, als hätte er alles im Griff. Sieht doch gut aus und dann betet man kühne Gebete und kraftvoll und gepflegt klingen die dann. Aber halten wir inne immer wieder mal und sagen einfach nur, hilf mir. Denn das ist das Wort, auf das der Heilige Geist wartet. Wisst ihr, wie Jesus in Johannes 14 den Heiligen Geist genannt hat? Er nannte ihn Helfer. Er hat ihn nicht Beobachter genannt. Er sagte auch nicht, der Heilige Geist ist ein Notfallplan oder vielleicht ein Fan an der Seitenlinie deines Lebens, der dir halt zujubelt. Okay, wenn er dein Helfer ist, dann reduziert dich das natürlich auf einen Menschen, der Hilfe braucht. Oh, was ist schlecht in einer Leistungsgesellschaft? Viele Nachfolger Jesu beeindrucken ihren Gott lieber mit ihrer Stärke, als ihn in ihre Schwäche einzuladen. Und dann legen sie los und versuchen, alles allein zu schaffen. Sie versuchen, die Last allein zu tragen, das Problem allein zu lösen, den Kampf allein zu kämpfen. Natürlich merkt das in der Gemeinde keiner, denn du lächelst ja trotz allem. Aber hinter den Kulissen, da ist manchmal Erschöpfung, Entmutigung, geistlich ausgetrocknet und vielleicht zu stolz, es zuzugeben. Aber warum bloß? Warum bloß? Naja, Hilfe, das fühlt sich so wie Versagen an, wie Schwäche, wie Niederlage. Ist mir so richtig bewusst geworden, wie sich das anfühlt nach meiner Herz-OP. Da weißt du, wie sich das anfühlt, wenn du Hilfe brauchst. Darum möchte ich dir heute sagen, im Reich Gottes ist Hilfe ein Ausdruck von Stärke. Es ist die Demo, die den Himmel erschüttert. Es ist die Tür, die Wunder öffnet. Jesus hat nicht zu uns gesagt, selig sind die Starken. Aber er hat gesagt, selig sind die, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Also glücklich zu preisen sind diejenigen, die wissen, dass sie nicht das Zeug dazu haben und sich aber an den wenden, der es hat. Du kannst den Heiligen Geist nicht mit frommen Gebeten beeindrucken, aber mit ehrlichen Motiven. Mir gefällt, wie ehrlich Paulus mit seinen menschlichen Schwächen umgegangen ist. Und weil er so ehrlich war, hat Gott zu ihm gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Oder meine Kraft wird in deiner Schwachheit oder durch deine Schwachheit erst richtig mächtig. Und keiner von uns ist doch stärker, als es der Apostel Paulus damals war. Und deshalb brauchen wir dieses Hilf mir, Heiliger Geist, zu vergeben. Hilf mir, dieser Sünde zu widerstehen. Hilf mir, Nein zu negativen Begierden zu sagen. Hilf mir zu lieben, wenn ich ausrasten will. Hilf mir zu beten, wenn ich mich leer fühle und so weiter und so weiter. Wir müssen nicht stärker sein, als wir es in Wirklichkeit sind. Uns der Heilige Geist doch wirklich sehr gerne helfen möchte. Es braucht nicht unsere Kraft, es braucht nur dieses Wort Hilfe. Das dritte Wort soll eine Einladung zum Ausdruck bringen. Es ist eine Einladung, die dich allerdings manches kosten wird, wie manches andere Wort heute auch. Ist heute ein bisschen kostspielig, die Predigt, aber naja. Müsst ihr halt mal durch. Ich predige ja nicht jeden Sonntag. Wir Menschen wollen immer gesegnet sein. Ist ein guter Wunsch. Ganz klar, sage ich überhaupt nichts dagegen. Ich bin auch selbst gerne gesegnet. Aber wollen wir auch, dass der Heilige Geist uns verändert? Das sind zwei ganz unterschiedliche Gebete. Also wenn du betest, segne mich, dann sagst du im Grunde, Gott, mach bitte mein Leben besser, meine Umstände, das Ganze drumherum. Wenn du aber betest, verändere mich, dann sagst du im Grunde, Gott, mach mich besser, auch wenn es wehtun wird. Das ist ein gefährliches Gebet. Warum? Naja, weil es den Heiligen Geist einlädt, Operationen durchzuführen. Und zwar an deiner Seele, um herauszuschneiden, was dich tötet. Um dich den falschen Gewohnheiten zu stellen, die du schön geredet hast. Um die Wunden auszugraben, die du vergraben hast. Um den Stolz abzulegen, den du wie eine Rüstung trägst. Hier ist die Wahrheit. Der Heilige Geist ist nicht nur dein Helfer, er ist vor allem dein Veränderer. Also wenn wir wirklich in der Kraft und Gegenwart Gottes leben wollen, dann muss etwas in uns sterben. Das Falsche, das Egoistische, die geheime Sünde, die Unvergebenheit, der Neid, das Götzenbild, das wir hinter frommen Worten verstecken. Der Heilige Geist will uns nicht nur reparieren, er will unseren Charakter bilden bzw. verändern. Aber, und das sage ich hier immer wieder, nicht ohne unsere Zustimmung. Der Geist Gottes wird uns nicht zwingen. Er wartet auf unsere Einladung. Und das eine Wort, das die Türe öffnet, ist verändern. Verändere mich, Heiliger Geist, nicht nur meine Umstände. Verändere meine Denkweise, verändere meine Art zu reden, verändere das, wonach ich mich sehne, verändere, wohin ich laufe, wenn ich mal wieder gestresst bin, verändere, was ich an mir toleriere und einfach nicht gut bin. Ich glaube, dass der Apostel Paulus gar nichts anderes zum Ausdruck bringt, wenn er in Römer 12 schreibt, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt, als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Diese Worte heißen oder bedeuten, verwandelt zu werden. Tiefgreifende Veränderung. Nicht nur Einübung religiöser Aktivitäten. Und jetzt kommt der schöne Teil. Gott verlangt nie, dass du dich selbst veränderst. Aber er macht es nicht ohne dich. Er bittet dich, dass du ihn das durch dich und mit dir, gemeinsam mit dir machen lässt. Und dann wird es geschehen. Deshalb ist der Heilige Geist in dir. Nicht nur, damit du dich im Gottesdienst gut fühlst, sondern um dich in ein geheiltes und heiliges Leben zu führen. Also bitten wir den Heiligen Geist nicht nur um ein besseres Leben, sondern um ein neues Leben, indem wir ihm sagen, verändere mich und dann beobachte einfach, was passiert. Das vierte Wort in unserer Aufzählung ist führen. Also die meisten von uns werden schon mal Auto gefahren sein. Der Rest hat dann vielleicht einfach mal nur zugeguckt, wie ein anderer Auto fährt. Das reicht jetzt auch für das Beispiel. Beim Autofahren, also wenn ich das richtig verstanden habe, muss man immer eine Hand am Lenkrad haben, wenn das Auto in Bewegung ist. Ich glaube, dass das hilfreich ist. Mit diesem Wort an den Heiligen Geist machen wir etwas völlig anderes. Der Schreiber des 86. Psalms, er beschreibt es in Vers 11, weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchten. Also das ist das genaue Gegenteil von selbst lenken wollen. Im Grunde machen wir es ja gerne so, dass wir Gott zwar um Führung bitten, aber was meinen wir genau damit? Ja, Gott, zeig mir bitte einen guten Weg, zeig mir, wohin es gehen sollte, aber am Ende des Tages entscheiden doch wir selber, ob es nach links oder rechts geht, oder? Aber der Heilige Geist ist eben nicht nur unser Berater, er will unser Anführer sein. Und wenn du ihm folgen willst, dann muss er dir nicht nur sagen, wohin er gehen möchte, sondern dann musst du auf Fahrersitz und Lenkrad verzichten. Also Beifahrersitz, mitfahren, zugucken. Führe mich, das ist kein gewöhnliches Wort. Es bedeutet, Heiliger Geist, ich gehe, wohin du sagst, auch wenn ich es nicht verstehe. Ich tue es, wenn du es mir sagst. Selbst wenn es weh tut und ich frustriert bin, ich lasse los und tue, was du verlangst. Ich glaube, dass das ist, was Jesus meinte, als er sagte, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Es geht um Nachfolgen, es geht nicht um Verhandeln, um Vorschlagen, um Diskutieren, um Hinterfragen und so weiter, sondern um Nachfolgen. Und genau an der Stelle, da zögern manche Christen. Sie wollen nicht, dass der Heilige Geist seine eigenen Pläne hat, sondern er soll ihre Pläne bestätigen. Wenn du aber den Heiligen Geist führen lässt, dann gibst du ihm die Erlaubnis, dein Leben zu leiten. Das zu verzögern, zum Beispiel, was du jetzt gerade wolltest. Oder die Türen zu schließen, die auf dem Papier eigentlich perfekt ausgesehen haben. Oder Nein zu sagen, selbst wenn dein Herz total Ja schreit. Wenn du den Hirtenpsalm von David kennst, Psalm 23, dann wirst du wissen, dass dich der Heilige Geist niemals in die Irre führen wird. Er wird dich immer zufrieden und Sinn in deinem Leben führen, ganz egal, wie du selbst das beurteilst. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Am besten du lernst diesen Psalm auswendig. Dann wirst du immer wissen, wohin es in deinem Leben gehen kann, selbst im Angesicht deiner Feinde. Das ist toll. Und dann kannst du auch aus tiefer und innerer Überzeugung sagen, Heiliger Geist, führe mich deine Wege, ich folge dir. Solltest du jemals nach dem Wort gesucht haben, das ebenso entlarven wie auch heilen kann, dann ist es dieses fünfte Wort, erforschen. Also wir können Menschen täuschen, wir können uns auch selbst täuschen. Aber mit dem Heiligen Geist, da wird uns das nicht gelingen. Er sieht immer dein Herz und deine Motive. Er sieht dein Herz, nicht das Highlight. Nicht die Performance, die du für andere ablieferst. Er sieht dein Herz. Die Bitterkeit hinter deinem Lächeln, den heimlichen Neid, den stillen Stolz oder die verborgene Sünde, die du einfach gelernt hast, so für dich selbst zu behalten, aber nie bereut hast. Und doch wartet der Heilige Geist überhaupt nicht drauf, dich zu verurteilen. Überhaupt nicht. Muss jemand rangehen? Er wartet darauf, uns heilen zu können. Doch jetzt kommt der Knackpunkt. Wie gesagt, er platzt nicht in unser Leben hinein. Das tut er nicht. Der Geist wartet auf unsere Einladung. Und diese Einladung, die klingt so: Erforsche mich, Gott. So wie König David es gebetet hat. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Erforsche mich, Heiliger Geist. Erkenne mein Herz, teste mich, finde meine ängstlichen Gedanken. Schau bitte nach, ob ich ehrlich bin. Lass mir keinen bösen Weg durchgehen. Führe mich auf deine guten Wege. Das ist kein höflich passives Gebet. Ein gefährliches, aber echtes Gebet. Denn wenn du sagst, erforsche mich, dann gibst du Gott ein Mikroskop in die Hand. Du gibst ihm die Erlaubnis, in die Räume deines Herzens zu gehen, die du jahrelang verschlossen hattest. Die Orte, wo Trauma noch lebt. Die Gedanken, für die du dich zu sehr schämst, um sie auszusprechen. Die Idole, die du heimlich mehr liebst als Gott. Die Wunden, die du vertuscht, damit sie nicht mehr wehtun. Das Gebet, erforsche mich, macht dem allen ein Ende. Gott kann nicht heilen, was du verborgen hältst. Es muss offenbar werden. Und der Heilige Geist macht auch gar keine Arbeit an der Oberfläche. Er geht tief, aber nicht um uns zu beschämen, sondern um uns zu befreien. Wenn wir also frei werden wollen, dann sagen wir einfach zu ihm, erforsche mich, Heiliger Geist. Schau dir meine Motive an, schau dir meine Wünsche an, reiß aus, was nicht gut ist. Freiheit entsteht nicht dadurch, dass wir Probleme ignorieren. Sie entsteht, wenn man diese Probleme abgibt. Und das beginnt mit dem Gebet, erforsche mich, Gott. So, und jetzt wird's heikel. Bei diesem Wort zerbrechen. Niemand sagt dieses Wort gerne. Wir ahnen, das könnte teuer werden, das klingt auch nicht siegreich. Aber ich glaube, es ist das kraftvollste Gebet, das man je beten kann. Wir lieben es zu sagen, Jesus, segne mich. Jesus, bitte öffne Türen für mich. Aber Heiliger Geist, zerbrich mich. Das ist was anderes. Es ist ein Gebet, bei dem es um Kapitulation geht. Ein Gebet, das jemand betet, wenn er damit abgeschlossen hat, auf Nummer sicher zu gehen. Wenn er nicht mehr so tun möchte, als wäre er stark. Die gute Nachricht bei diesem Wort? In der Bibel hat Gott immer sein bestes Werk getan mit kaputten Dingen. Immer. Also, wenn ich dran denke, als Jesus für die Menschen das Brot ausgeteilt hat, hat er es erst kaputt gemacht. Ne? Hat es zerrissen. Und dann hat es sich vermehrt ohne Ende. Oder bevor das Salböl sich über ihm ergossen hat, wurde erst das Glas zerbrochen. Und es gibt noch viele andere Beispiele. Wir werden nicht im wahren Glauben leben können, bis unser Stolz zerbrochen und unser Herz offengelegt ist. Der Heilige Geist kann nicht füllen, was nicht leer ist. Viele Christen wollen große Dinge für Gott tun, aber nur wenige sind bereit, tief gebrochen zu werden. Wenn du dieses Wort sagst, zerbrich mich, dann gibst du dem Heiligen Geist die Erlaubnis, nicht dich kaputt zu machen, sondern das zu zerbrechen, was zerbrochen werden muss, weil es nicht gut ist. Ja? Geht nicht darum, dich zu zerquetschen. Er wird Lügen brechen, die du jahrelang geglaubt hast. Er wird die Muster der Sünde durchbrechen, mit denen du bereits Frieden geschlossen hast. Er wird den Stolz brechen, der dich davon abhält, zum Beispiel dich zu entschuldigen. Er wird die Angst brechen, die dich zum Schweigen gebracht hat, obwohl du ja eigentlich die Wahrheit hättest sagen können und sollen. Und ja, das könnte wehtun. Ja, es könnte dich auch was kosten. Freunde, falsche Sicherheiten, vielleicht auch Trost. Aber er wird dir was viel Größeres geben dafür. Freiheit, Klarheit, erfülltes Leben. Nicht umsonst lesen wir im Psalm 51, die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist, ein geängstetes, zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Wenn du also Gott wirklich nahe sein willst, dann lass ihn dich brechen. Nicht um dir zu schaden, sondern um dich zu heilen. Nicht um dich zu beschämen, sondern um dich zu formen. Nicht um dich zu zerquetschen, sondern um dich zu dem zu machen, der du bist. Du bist eine Tochter des Königs, du bist ein Sohn des Königs. Also wird er dich nicht zerquetschen, sondern krönen. Das ist das Ziel. Wenn wir also wirklich wollen, was Gott für uns bereitet hat, dann lasst uns beten, zerbrich mich, Herr. Und damit sind wir beim siebten und letzten Wort angekommen. Mehr heißt es. Ein Wort, das für uns den Fluss des Himmels öffnen kann. Mehr. Ich glaube, wenn es ein Wort gibt, das der Heilige Geist nie müde wird zu hören, dann ist es dieses. Heiliger Geist, gib mir mehr. Nein, nicht noch mehr Zeug. Nicht noch mehr Erfolg. Nein, mehr von ihm. Wir Menschen sind nicht dazu gemacht, von der gestrigen Begegnung zu leben. Wir können nicht von der gestrigen Offenbarung leben. Von dem, was war. Und doch leben viele Nachfolger Jesu vom Brot von gestern. Sie leben in geistlicher Routine und nennen das Reife. Obwohl es in Wirklichkeit nur fromme Selbstzufriedenheit ist. Aber der Heilige Geist wird von unserem Hunger angezogen. Nicht von der Leistung, nicht von Vollkommenheit, nicht davon, wie lange du in der Gemeinde bist. Der Heilige Geist wird von unserem ernst gemeinten, manchmal auch verzweifelten, aber wirklich echten Hunger angezogen. Jesus sagte nicht umsonst, selig sind die, da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Glücklich zu preisen sind die, die Hunger haben. Hunger nach Gerechtigkeit. Und wir wissen, dass an dieser Stelle Gerechtigkeit, an dieser Bibelstelle Gerechtigkeit nicht nur ein juristischer Begriff ist, sondern es geht hier um eine Person. Es geht um Jesus Christus, die Gerechtigkeit. Und jeder, der von uns schon mal Hunger hatte, der weiß genau, wie man damit umzugehen hat. Man geht einfach dorthin, wo der Hunger gestillt werden kann. Sonst bleibt es bei einem knurrenden Magen. Also wenn wir wirklich echtes, erfülltes Leben haben möchten, wie es Jesus uns versprochen hat, und das hat er getan. Also wenn wir allein an die Stelle in Johannes 10, Vers 10 denken, wo er sagt, ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen, aber ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Das ist das Versprechen. Also, wenn wir das haben wollen, fragen wir nach mehr, sehnen uns nach mehr, schrei zum Heiligen Geist nach mehr. Es gibt immer mehr von Gott zu erkennen, mehr von seiner Gegenwart zu erleben, mehr von seiner Kraft zu empfangen, mehr von seinem Wort zu lernen. Bitte, Heiliger Geist, gib mir mehr Kühnheit, gib mir mehr Liebe, gib mir mehr Feuer, mehr als ich je wusste, mehr als ich je fühlte, mehr als ich je zu bitten gewagt habe. Leute, das ist nicht unverschämt. Das ist nicht falsch, nicht unseriös. Das ist der Glaube, der sich nach dem sehnt, so zu werden, wie Gott es sich gedacht hat. Der steht in uns und sagt, Heiliger Geist, mehr, mehr. Das ist der Glaube, der die Dinge haben möchte, die sich Gott für dein Leben ausgedacht hat. Mehr, Heiliger Geist, mehr. Der Glaube, der nicht nur fromm lebt, sondern der ein Leben führen möchte, wie es Gott gefällt. Amen dazu. Ich schließe. Sieben Worte haben wir heute gehört. Ich glaube, es sind Worte, die alles öffnen können. Sieben einfache Worte. Aber ich glaube, jeder steht für einen Schlüssel, der etwas Übernatürliches öffnen kann. Ja, hilf mir, verändere mich, führe mich, erforsche mich, zerbrich mich, mehr von dir. Ich für mich bete diese Worte regelmäßig und ich merke, es sind nicht nur Worte. Im Grunde sind es Einladungen, die Türen öffnen können. Türen zu einer ganz tiefen Intimität mit dem Heiligen Geist. Ja, diese Worte werden dich etwas kosten. Vielleicht gehören sie deshalb bei manchen Nachfolgern Jesu nicht zum Wortschatz in ihren persönlichen Gebeten. Meine persönliche Erfahrung ist jedoch, am Ende des Tages haben sie viel mehr gute Dinge in mein Leben gebracht, als sie mich gekostet haben, auch wenn sie mich was gekostet haben. Ganz klar. Du kannst also heute von hier weggehen und diese Worte getrost wieder vergessen. ist deine persönliche Entscheidung. Und ich glaube, der Heilige Geist ist so großzügig, dass er sagt, überlasse ich dir. Ich überlasse dir diese Entscheidung. Du kannst das so machen. Aber dann geht auch alles weiter wie bisher. Ne? Das ist dann die Konsequenz. Oder aber du kannst diese Worte mitnehmen. Kannst sie zu deinem Gebet machen, sie in dein Leben integrieren, damit Jesus dich heil machen kann. Ich gehe mal davon aus, wenn du das tust, wirst du es nicht bereuen. Amen.